People Behind Pharma, der Careforce Podcast.
Hi und herzlich willkommen zu People Behind Pharma. Ich bin Johanna.
Und ich bin Nicola.
Und zusammen machen wir für euch diesen Podcast. Wir arbeiten beide bei Careforce und lernen jeden Tag so großartige Menschen mit spannenden Geschichten rund um Pharma, Vertrieb und Medical kennen. Und mit diesem Podcast wollen wir euch teilhaben lassen.
Teilhaben lassen an Geschichten von Menschen, die in der Pharmaindustrie arbeiten, an dem, was sie bewegt, wofür sie gekämpft haben und was sie erlebt haben. Teilhaben lassen an den Geschichten hinter den Gesichtern, also an People Behind Pharma.
Herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben ein super spannendes Thema und haben dafür die Katja eingeladen. Hallo Katja.
Hallo.
Wir sprechen heute über die Heroinsubstitutionstherapie oder Drogensubstitutionstherapie. Katja arbeitet als Fachreferentin in dieser Indikation. Und das ist sicherlich ein Thema, was A, von der Arbeitsweise im Außendienst was völlig anderes ist als ein ganz klassischer Außendienst, aber sicherlich auch für viele andere Menschen einfach ein Thema, mit dem man nicht so täglich konfrontiert ist. Und das, glaube ich, so viele Facetten hat, dass ich schon 1000 Fragen habe. Aber ich würde sagen, Katja, wir starten erstmal so, dass du mal kurz zwei Worte zu dir sagst und vor allen Dingen, ja, erzähl mal, wie bist du dahin gekommen in diesem Bereich und ja, erzähl einfach mal ein bisschen was zu dir und zu dem Bereich und dann kommen bestimmt ganz viele Fragen von Nicola und mir.
Okay, genau. Also genau, mein Name ist Katja und ich arbeite seit 1,5 Jahren in einer kleinen Firma als Fachreferentin für Suchtmedizin, also was ganz Spezielles, wie du schon gesagt hast, Johanna. Und wie bin ich da hingekommen? Also ich war sehr lange bei meinem alten Arbeitgeber und da hat es einfach auch nicht mehr so gepasst. Und mein Wunsch war es eigentlich schon immer, in Spezialaußendienst zu gehen. Wusste nicht so richtig, wohin. Und aufgrund von einer Empfehlung von ehemaligen Arbeitskollegen habe ich mich eben bei Careforce beworben und hatte da gleich auch ein ganz, ganz tolles Gespräch gehabt bei der Frau Kone Kovac. Und die hatte mir unter anderem relativ viele Projekte damals angeboten und da war ein Projekt dabei, das war Fachreferentin für Suchtmedizin und das hatte mich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das hat mich magisch angezogen, also ich wusste gleich, das ist meins und habe dann darum gebeten, dass meine Unterlagen dahin geschickt werden und dann bin ich auch relativ schnell auch dort angenommen worden. Ja, und ja, ich hatte zwischendrin schon Bedenken auch gehabt, zwischen dem Bewerbungsgespräch und dann, bis es überhaupt losging, waren es dann auch noch mal 2 Monate, weil man muss einfach auch wissen, dass einfach, man geht in Schwerpunktpraxen rein, man trifft natürlich auch auf Patienten und natürlich weiß man auch, es ist irgendwo auch eine Szene, wo es auch mal vielleicht auch irgendwo kriminell werden kann, jetzt nicht direkt in der Praxis, aber vielleicht um die Ecke. Das muss man wissen, wenn man in solche Praxen reingeht. Und natürlich war es damals einfach so, wo ich überlegt habe, schaffe ich das überhaupt, weil die Suchtmedizin ist so, dass es halt sehr wenig Ärzte gibt und ich dadurch ein sehr, sehr großes Gebiet habe. Also mein Gebiet umfasst ganz Baden-Württemberg. Und ich hatte damals sehr kleine Kinder, also damals ist gut, also vor, mein Kleiner ist gerade 4 geworden und meine Große ist in die Schule gekommen. Und ich muss natürlich da auch übernachten, gerade wenn es weite Strecken sind. Und da war einfach auch die Bedenken, packe ich das überhaupt, so ein großes Gebiet.
Vielleicht ja. So ganz vorab, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, kannst du für alle, die sich in diesem Bereich vielleicht gar nicht so richtig gut auskennen, einfach mal so die Grundlage erklären, was sind das für Patienten und was ist das für eine Therapie, die da angeboten wird und auf welche Patienten trifft man da und auch auf welche Ärzte? Also wie läuft das überhaupt?
Genau, also die Patienten, ganz klar, sind die meisten sind Heroinpatienten, also es sind suchtkranke Menschen, aber nicht nur Heroin, sondern auch Opioid-Erkrankungen. Da gibt es ja auch verschiedene Sachen und Genau, die werden behandelt mit einem Drogenersatzstoff. Das ist entweder jetzt ein retardiertes Morphin oder es ist Buprenorphin oder Methadon. Und es gibt dem suchtkranken Menschen eben die Möglichkeit, wieder am Leben teilzunehmen und raus aus der Kriminalität. Ja, dass sie wieder einen sozialversicherungspflichtigen Job nachgehen können, dass sie das Familienleben, dass das wieder an Qualität gewinnt. Natürlich sind da auch Kinder dabei und viele haben auch den Wunsch raus aus der Sucht und da hilft eben diese Drogenersatztherapie für die Patienten. Und hauptsächlich sind schon Schwerpunktpraxen, wo die Ärzte die Fachkunde Sucht zum Beispiel haben oder eben auch Psychiater sind dabei. Ich gehe auch in Kliniken rein und natürlich auch die Apotheken spielen eine große Rolle. Die vergeben dort auch die Medikamente unter Sicht größtenteils.
Unter Sicht bedeutet was?
Das heißt, der Patient, wenn der noch nicht so ganz stabil ist, kommt er zum Beispiel täglich anfangs Abschlucken nennt man das. Ja, das nimmt die Tablette ein. Muss schauen, dass auch die Tablette wirklich eingenommen wurde und nicht wieder ausgespuckt wurde und dann darf der Patient gehen. Also es wird kontrolliert, der Patient muss auch unterschreiben. Jedes Mal, wenn er seine Tablette oder seine Flüssigkeit, sind ja auch nicht nur Tabletten, wenn er die bekommen hat. Das passiert teilweise in der Praxis oder es passiert in der Apotheke.
Was meintest du vorhin mit, da sind auch Kinder mit dabei? Meinst du jetzt, dass da Eltern sind?
Ja.
Okay. Mhm.
Ja, genau. Also es sind natürlich, die haben genauso eine Familie. Und da ist es ja auch gerade wichtig, dass die wegkommen von dem Heroin, von dem Straßenheroin sozusagen, dass das alles wieder stabilisiert wird, weil man kann sich ja schon vorstellen, dass die Kinder dann vielleicht in keinem so guten Umfeld aufwachsen, ja. Und durch die Drogenersatztherapie haben die Patienten tatsächlich die Möglichkeit, ein besseres Leben zu führen, ein qualitativ besseres Leben zu führen. Mhm. Auch gesundheitlich natürlich auch.
Das ist auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Was sind das für Menschen, die dort in der Praxis sind? Also man macht vielleicht hier schnell eine Schublade auf, aber ob diese Schublade so korrekt ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also auf was für Menschen triffst du da? Würde man denen das von außen ansehen?
Teils, teils. Also wir haben Patienten, die arbeiten teilweise wirklich in sehr, sehr guten Jobs, in Leitungsfunktionen. Man sieht es denen nicht an, aber natürlich haben wir auch Patienten, die leben auch auf der Straße. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich, ja.
Also du meinst ein Bild quer durch die Gesellschaft?
Absolut, absolut, ja. Mhm. Genau. Und ja, klar, man hat erstmal dieses Bild von Kriminalität im Kopf, was sind das für Menschen, aber es kann einfach wirklich jeden treffen, weil man muss einfach wissen, dass es ist eine schwere chronische Erkrankung, die Sucht, und das kann jeden treffen und Heroin nimmt man eben einfach nicht mal so aus Spaß an der Freude wie andere Drogen, es ist keine Partydroge, sondern die Patienten haben halt schon viele schlimme Dinge teilweise als Kind erlebt in der Familie. Also ich spreche da einfach von Missbrauch, von Vergewaltigung, wo die eben zu dem Heroin gekommen sind, ja.
Es ist deine Hauptaufgabe ja, mit den Ärzten zu sprechen, aber wenn du jetzt auch schon ein bisschen was über die Geschichte anklingen lässt, du wirst ja auch mal warten müssen, ne? Also so wie jeder andere Pharmareferent auch. Erzählen dir die Patienten diese Geschichten auch? Also sind da mal welche dabei, die da auch ein Mitteilungsbedürfnis haben, sich vielleicht auch dir gegenüber erklären wollen, warum sie jetzt hier sind? Kommst du da ganz eng in Kontakt mit den Patienten? Also mehr als vielleicht ein normaler Pharmareferent beim Diabetologen? Also normal in Anführungsstrichen.
Das ergibt sich meistens in der Situation tatsächlich, wenn ich mal warten muss und die kriegen schon mit, dass ich als Pharmareferentin komme, was wirklich sehr ungewöhnlich ist in dieser Indikation. Also ich hatte schon, dass mich die Patienten mal ansprechen, aber sie erzählen mir jetzt nicht ihre Lebensgeschichte. Das erfahre ich halt oft immer mal, wenn mir der Arzt was irgendwie erzählt, warum, wenn wir uns unterhalten, warum sind die Menschen da reingerutscht. aber sie fragen schon oftmals, sie sind interessiert, sie sind sehr offen, sie sind sehr freundlich, die Patienten zu mir, und sie sind auch sehr hilfsbereit, ja. Aber es gibt mir oftmals auch schon zu bedenken, ich stand auch schon mit einer Patientin mit dem Aufzug und da meinte ich so, aber sie kommen jetzt nicht zur Therapie. Und meinte ich so, nee, ich komme zur Beratung. Und das habe ich mir schon gedacht, sie sehen so gesund aus. Und das hat mir schon echt irgendwie leid getan, ja, weil das sagt eigentlich schon alles aus, ja.
Und du bist aber mit den Ärzten ja auch sehr eng in Kontakt. So wie ich das schon mitbekommen habe, sind das ja auch ganz spezielle Ärzte. Will gar nicht sagen, sowas aus sich nehmen, aber die diese Patienten betreuen. Ist ja auch eine logistische Herausforderung, vielleicht nicht, aber logistisch ein bisschen was anderes in der Praxis, um den Ablauf auch so zu organisieren. Wie laufen diese Gespräche mit den Ärzten oder was sind das für Ärzte und vor allen Dingen auch, wo wird Wert drauf gelegt in dieser Therapie? Also geht es viel um Nebenwirkungen, geht es viel um Kosten? Worum geht es da eigentlich in den Gesprächen?
Was sind das für Ärzte? Das sind ganz unterschiedliche Ärzte. Die meisten, also wir sagen immer nach dem Struktogramm, das sind wirklich welche, das sind sehr grüne Ärzte, ja, von dem Struktogramm her. Sie sind sehr sozial eingestellt, die allermeisten Ärzte, auch die MFAs. Klar, sie müssen schon immer recht freundlich sein, auch zu den Patienten, aber sie müssen auch ganz klar in der Anweisung sein, weil sonst funktioniert das Ganze leider nicht. Und worauf wird Wert gelegt? Es ist so, dass die Patienten möglichst gut versorgt werden. Natürlich spielt schon auch mal eine Nebenwirkung eine Rolle, aber nicht in dem Maße. Wichtig ist, man muss schauen, was hat dieser Patient für eine Geschichte hinter sich? Hat er irgendwie was sehr Traumatisches? Da kommt er eben mit dem einen Wirkstoff nicht so gut klar, dann kommt er eben zum Beispiel mit dem Methadon besser klar, weil das wie so in Watte gehüllt wird. Und dann gibt es eben auch noch die Patienten, die das gut abkönnen. Die haben zum Beispiel einen anderen Wirkstoff, wo sie sehr klar sind, auch in ihrer Handlungsweise auch. Und darum geht es halt auch. Mhm. Ja.
Das heißt, es gibt verschiedene Präparate, die quasi als Wirkstoff in der Substitution eingesetzt werden. Und die unterscheiden sich alle ein bisschen voneinander.
Genau, das ist so wie so ein Blumenstrauß und danach wählt man. Vertragen tun sie es meistens immer. Ja, es gibt, schmeckt komisch. Man muss auch wissen, das sind sehr sensible Patienten. Wenn auf einmal die Tablette anders aussieht oder anders schmeckt, dann sind sie sehr misstrauisch. Und wenn man da nicht sagt, okay, es ist aber der gleiche Wirkstoff drin und es wirkt genauso, dann kann schon die ganze Therapie quasi ins Wanken geraten, ja. Und gleichzeitig muss man aber auch wissen, das musste ich auch erst lernen, dass halt ein Schwarzmarkt dahinter steckt, dass oft auch die Drogenersatzstoffe natürlich auch verkauft werden können. Und das sind solche Dinge, die darum drehen sich einfach die Gespräche beim Arzt.
Ich habe mal gelernt, also ich weiß ja jetzt auch so ein bisschen, wo du gerade aktiv bist und ich kenne natürlich auch euren Unique Sell Point sozusagen. Aber davon jetzt unabhängig, mir schwebt die ganze Zeit so im Kopf, wenn du sagst, da sind auch Leute aus einer Führungsposition. Diese Substitutionspraxen, Johanna hat es vorhin schon mal gesagt, die sind jetzt auch nicht immer so für jeden mal eben so um die Ecke. Da müssen die Patienten teilweise weit anreisen. Und ich frage mich, wie macht das jemand, der so auch in einem Job ist, wo er vielleicht nicht unbedingt nur diese 40-Stunden-Woche hat und noch ein Privatleben? Also was für eine Kraft muss das auch sein, das nach außen hin vielleicht versteckt zu halten? Aber ich frage mich überhaupt, wie Menschen das schaffen können. Hast du da ein bisschen Hintergrundwissen?
Ja, also du meinst jetzt, wie jetzt die Patienten, dass sie täglich kommen müssen oder dass sie, also entweder am Anfang kommen sie immer täglich, aber irgendwann mal wird das so gemacht, dass die halt dann ein Take-Home bekommen. Das Take-Home heißt dann zum Beispiel für 7 Tage bekommt die ein Rezept. Ja, und dann hat er dann für 7 Tage Einnahme. Man kann sogar auch ausweiten, zum Beispiel in Sonderfällen, wenn die zum Beispiel auf eine Ölplattform müssen oder auf Montage, kann man sogar auf 30 Tage dieses Rezept-Take-Home machen. Also sie müssen dann nicht mehr jeden Tag kommen. Ist natürlich irgendwie, natürlich werden auch Urinkontrollen zum Beispiel auch gemacht. Und ist da was positiv, also vom Beikonsum zum Beispiel auch, also wir sprechen jetzt dann nicht über Heroin, wir haben Kokain drin, zum Beispiel bei den Urinproben. Es ist aber auch wieder Heroin oder Fentanyl oder sonst irgendwas drin, da müssen sie wieder täglich kommen. Da müssen sie auch zum Gespräch kommen. Aber es ist eigentlich so für berufstätige Menschen, die nehmen ganz normal ihre Tablette ein und dann ist das wie ein Tag wie jeder andere, ja. Das kann man schon gut verstecken.
Und die werden dann auch lebenslänglich substituiert, richtig?
Ja, genau. Das ist eben tatsächlich leider so, dass die Suchterkrankung, die kommt immer wieder. Und in dem Bereich schaffen es wirklich nur 3% wirklich ohne irgendwas klarzukommen. Also ich habe ganz, ganz selten, dass mal ein Arzt sagt, ich habe es geschafft, dass ein Patient komplett clean ist. Also sie brauchen es tatsächlich ihr Leben lang. Leider ist so.
Ich würde mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch Patienten, also man bräuchte doch eigentlich auch eine psychologische Betreuung dann parallel auch noch, ne?
Ist aber auch dabei.
Okay.
Also ja, die müssen auch eben zur Drogenhilfe, sie müssen Gespräche führen, das müssen sie ja auch oft nachweisen, damit das alles, also das sind so verschiedene Teile, also nicht nur Tabletten oder Flüssigkeiten, was sie einnehmen zur Drogenersatztherapie, sondern sie sollten möglichst auch in Gespräche reingehen.
Okay, naja, also dann, weil wenn du sagst, das sind teilweise auch Menschen in sehr, sehr hohen Positionen, also ich stelle es mir jetzt schwer, als jetzt akut Drogenabhängiger da beruflich überhaupt noch was leisten zu können, dann sind das wahrscheinlich häufig auch Fälle, die vielleicht in ihrer Jugend mal eine gewisse Abhängigkeit entwickelt haben, dann da aber rausgefunden haben, ihren Weg ganz normal gegangen sind, aber jetzt natürlich lebenslang substituieren müssen. Okay, das erklärt es ein bisschen.
Ja. Genau, also das ist, ich glaube, da ist gar keiner gefeit. Ich meine, der eine ist da jetzt an Heroin gekommen, andere sind alkoholabhängig. Das ist genauso eine schlimme Sucht. Und auch die können ja ganz normal oft erstmal weiterarbeiten, bis es auffällt, ja.
Mhm. Ja. Du hattest eben am Anfang erwähnt, dass du am Anfang, also zwischen Vorstellungsgespräch oder der Zusage und dem eigentlichen Start, so ein bisschen nicht Zweifel hattest, aber vielleicht ein bisschen überlegt hast, kriege ich das hin und wie ist das? Jetzt bist du 2 Jahre dabei ungefähr?
Anderthalb Jahre bin ich jetzt, mache ich das jetzt, ja.
Ja, anderthalb dabei. Wie ist es jetzt so rückblickend? Wie hat es dich vielleicht auch verändert? Sind einige Zweifel geblieben? Ist es alles ausgeräumt?
Ja, also ich muss sagen, genau, also es war ja wirklich so in dieser Zeit, zwischen diesem Bewerbungsgespräch und bis ich da angefangen habe. Anfangs habe ich gesagt, ich mache das. Also ich wusste sofort, das ist auch mein Job und ich bin auch sehr froh heute, das ist tatsächlich mein Job. Ich bin da so mit Leib und Seele einfach drin und ich glaube, das muss man auch. Mhm. Aber ganz klar, wo ich das meinem Mann erzählt habe, oder auch meinen Eltern, die haben auch mal gesagt, ja, bist du verrückt? Du kannst doch da nicht in die Praxen rein, du hast 2 kleine Kinder, wenn dir da was passiert. Dann habe ich angefangen, Zweifel zu bekommen. Dann habe ich lange noch mal mit meinem jetzigen Vertriebsleiter telefoniert. Und aber ich muss sagen, die Zweifel haben sich komplett aufgehoben. Ich treffe wirklich allermeistens nur auf wirklich freundliche Patienten und die Sicht einfach hat sich auch dahingehend geändert, einfach zu wissen, das ist eine Erkrankung, die die Patienten haben, die schwer ist, chronisch ist und was mir oft mittlerweile sehr leid tut, wenn sie einfach auch abgestempelt werden. Und das tut mir, sie werden abgelehnt. Wir hatten auch mal ein Thema, wo eine Schwangere, die ist in Substitution und die ist einfach bei einem normalen Frauenarzt einfach nicht untergekommen. Und es ist so wichtig, dass die da engmaschig betreut wird. Und das tut mir halt dann oft leid, dass da eine Ablehnung entsteht.
Mhm. Also ich gehe jetzt mal davon aus, man muss es natürlich beim Arzt dann kundtun, dass man in der Substitutionstherapie ist oder wie, weil eigentlich
wahrscheinlich schon irgendwann mal muss man es natürlich machen. weil wenn die Patientin jetzt auf Methadon zum Beispiel substituiert wird, die muss auch engmaschig dann betreut werden in der Schwangerschaft und die muss auch definitiv auch auf der Intensivstation zum Beispiel auch also dass die ihr Baby bekommt, ja.
Ah, okay.
Genau, weil es kann natürlich sein, dass unter Methadon natürlich die Patienten, die Babys, dass die da Entzugserscheinungen bekommen. Erstmal.
Okay.
Nach der Geburt.
Also wir gehen hier von Stoffen aus, die genauso abhängig machen und ich glaube auch an die gleichen Rezeptoren binden. Jetzt rein chemisch gesehen, ne?
Ja, schon, genau. Mhm. Ja.
Hast du denn irgendwie so eine Geschichte, die dir sehr hängen geblieben ist, nochmal so, oder die du auch mitnimmst in deinen, ja, eigentlich dann privaten Alltag auch?
Ja, also die allermeisten ist das, wenn irgendwie Kinder betroffen sind oder wenn sie als Kind, ich hatte letztens auch von einem Arzt gelesen, der bei mir im Gebiet ist und da war auch ein Interview, warum er das auch macht. Und der hat zum Beispiel auch eine Patientin gehabt, die ist als Kind von ihrem Vater missbraucht worden. Und ich meine, also das, da kann ich zum Beispiel erstmal gar nicht damit umgehen, weil das einfach, das geht mir oft sehr nah. Und das finde ich schon, das nimmt mich oft sehr mit, ja, solche Geschichten. Aber ansonsten, ja, ich freue mich einfach über jeden Patienten, der es geschafft hat, in die Substitution zu kommen, der sein Leben wieder halbwegs meistern kann und wenn dem da geholfen wird, dass er da aus eigener Kraft auch dahin kommt. Also da freue ich mich einfach über jeden Patienten.
Ja, ist dann wahrscheinlich genauso toll, wie wenn man sieht, dass man gute Umsatzzahlen hat oder viele Ärztebesuche hat, ist so das wahrscheinlich nochmal das Highlight schlechthin, ne?
Absolut, absolut, ja. Das sehe ich wirklich so, ja.
Habt ihr viel auch mit Patientenorganisationen zu tun? Weil ich glaube, dass ich jetzt nicht in den letzten Jahren, aber vor einigen Jahren, als diese Suchtmedizin so sehr immer mehr auch etabliert wurde, das ist ja jetzt auch noch keine so ganz lange Medizin oder Therapie, da haben sich ja schon viele Patientengruppen, glaube ich, auch gebildet oder auch ein großer Dachverband, ne? Seid ihr da viel involviert?
Teilweise, also wir unterstützen die Verbände teilweise und wenn jetzt Veranstaltungen sind, gerade von der, ich habe jetzt eine Klinik, wo die Veranstaltung ist, wo ein Standdienst ist oder dass man die finanziell unterstützt, dann versucht man schon auch natürlich mit dabei zu sein.
Was würdest du denn einem Pharma-Referenten, der überlegt, auch in diesem Bereich tätig zu werden, was würdest du dem raten?
Ach, gute Frage. Also ich glaube, man muss einfach offen sein für den Bereich. Also man muss ohne Vorurteile da hingehen. Man darf auch keine Angst haben. Ich glaube, entweder man kann mit dieser Indikation umgehen oder man kann eben mit der Indikation einfach nicht umgehen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man schon von vornherein sagt, ah, das sind alles Patienten, nee, also damit will ich überhaupt nichts zu tun haben, dann funktioniert es natürlich nicht. Aber wenn man sehr, sehr offen ist und diese Erkrankung, Sucht überhaupt versteht, dann denke ich, dann funktioniert das gut.
Hat sich bei dir im Leben nochmal irgendwie was verändert? Hast du nochmal so einen Change-Prozess quasi durchlebt, wo sich dein Mindset nochmal geändert hat?
Jetzt in Bezug von den Patienten oder einfach so allgemein?
Ja, so allgemein vielleicht auch. Es kann sein, dass du das ja vielleicht auch auf andere Situationen, also dass du vieles nochmal anders siehst, weil du da jetzt was kennengelernt hast, was du vorher nicht kanntest.
Naja, ich würde es mal so sehen. Also wenn man oft auch sieht, wie es vielen Patienten geht, ich glaube, dann denkt man, naja, also ich bin froh, dass ich gesund bin, dass ich jetzt kein Thema zum Beispiel auch mit der Sucht habe. Also doch, wie soll ich sagen, es ist schwierig zu beantworten. Ich gehe da einfach rein und mache mir da relativ wenig Gedanken. Aber ich denke, ich bin froh, dass ich ein stabiles Umfeld habe, dass meine Kinder zum Beispiel auch im stabilen Umfeld aufwachsen. Und ja, wie soll ich sagen, schwierig, einfach schwierig zu beantworten, ja. Mhm.
Wenn jetzt jemand, ich sag mal, noch heroinabhängig ist, also noch nicht in diesem Programm drin ist, wie schafft man es denn überhaupt, dort reinzukommen? Also wie ist der Prozess? Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor. Unterstützt ihr da auch oder wie kommen die zu den Ärzten sozusagen im ersten Step, die Patienten?
Das weiß ich gar nicht. Also ich denke schon, dass sie irgendwann mal, sie gehen halt, sie müssen von sich aus den eigenen Wunsch natürlich haben. Sie müssen auch selbst zum Arzt gehen, persönlich auch erscheinen. Ja, dann wird einfach auch mal ein Drogenscreening gemacht. Und dann werden die Patienten mit aufgenommen. Also ich weiß gar nicht, aber wir von vornherein machen erstmal gar nichts. Also bei uns ist ja nur ein Thema erstmal die Medikamente. Wir unterstützen einfach den Arzt oder beziehungsweise die Apotheken mit den Medikamenten.
Und das andere ist dann wahrscheinlich eine Arbeit von Sozialarbeitern oder?
Genau, die müssen zum Sozialarbeiter und aber das Wichtigste ist, sie müssen von sich aus den Wunsch haben. Ja.
Wie viel springen wieder ab? Gibt es da Zahlen?
Ich weiß nicht, wie viel da abspringen, aber es kommt immer wieder mal vor, dass der Patient dann einfach auch nicht mehr kommt, ja.
Wie ist denn die,
und irgendwann mal taucht er auf.
Wie ist denn die Erreichbarkeit von solchen Ärzten? Also du hast vorhin auch schon gesagt, ne, ist viel auch mit Psychotherapie verbunden. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht so der Standardbesuch ist, wo der Arzt irgendwie, weiß ich nicht, 7 Minuten abrechnen kann und alles ganz schnell geht.
Ja, also erstmal die Ärzte, gerade die Schwerpunktpraxen, muss man wissen, die haben 7 Tage auf die Woche. Die haben auch Samstag und Sonntag auf, dann ist es natürlich nicht der ganze Tag, dann ist es eben meist nur 1 Stunde, 2 Stunden, aber ansonsten sind die 7 Tage die Woche erreichbar, viele Arztpraxen, und wenn dann der Arzt nicht erreichbar ist, dann macht es auch die Apotheke, dann hat man auch die Möglichkeit, dass der Patient zum Beispiel auch für 2 Tage mit nach Hause bekommt, dass man das so ein bisschen überbrücken kann. Aber die Ärzte sind sonst immer da, und natürlich die Patienten müssen auch, je nachdem, wie es gerade ist, auch ins Gespräch zum Arzt mit rein. Aber oft kommen die dann einfach auch nur, wenn es dann gut läuft, wenn auch die Urinkontrolle gut ist, also negativ ist, dann kommen die einfach nur zum Tablette einnehmen oder die Flüssigkeit einnehmen oder ihr Rezept holen. Aber sie müssen schon oft auch Kontakt haben in der Praxis, dass auch die Praxismitarbeiter sehen, der Patient sieht heute gut aus oder der Patient sieht heute nicht so gut aus, was ist da los? Dann bohren wir mal nach. Also die werden schon relativ engmaschig betreut, aber sie gehen nicht jedes Mal, jeden Tag zum Arzt rein. Das würde gar nicht gehen.
Und wie ist die Erreichbarkeit für dich als Pharmareferentin? Da gibt es ja auch die einen Arztgruppen, die sehr wenig empfangen und die eher mit offenen Armen empfangen.
Ja, ich habe beides. Also ich habe relativ viele Termine in den Arztpraxen. Also mein Terminkalender ist wirklich immer auf 3 Monate gut gefüllt. Also selten, dass ich mal einen Tag, wo ich keinen Termin drinstehen habe. Ich habe wenige Praxen, die auch nicht empfangen. Das habe ich auch leider. Aber die allermeisten empfangen. Aber dann meistens mit Termin. Was dann besser funktioniert, ist dann natürlich die Apotheke. Da kann ich eigentlich meist immer hin, außer es ist gerade viel los.
Aber jetzt zum Verständnis, das sind dann auch spezialisierte Apotheken. Also nicht jede Apotheke macht das.
Nee, es macht nicht jede Apotheke. Es sind meistens schon Schwerpunktapotheken. Und die haben dann natürlich auch einen speziellen Vertrag mit dem Arzt, dass sie dann die Patienten mit versorgen können. Viele Apotheken wollen es vielleicht auch nicht machen, ja.
Jetzt hast du ja auch schon mal andere Indikationen in deinem Leben besprochen und bist zu anderen Ärzten gegangen. Was würdest du sagen, was liebst du an dieser Tätigkeit jetzt besonders? Also was ist so für dich der...
Ja, also ich finde, ich habe das Gefühl, ich bin da mehr drinne. Also ich bin das, wie soll ich sagen, also für mich ergibt die Arbeit irgendwie viel mehr Sinn. Man merkt, wie man diesen Patienten einfach auch wirklich direkt helfen kann. Ja, man sieht ja die Patienten auch wirklich täglich in den Praxen drinne. Ich habe vorher Diabetes besprochen. Das ist natürlich auch spannend. Ich habe sehr lange Diabetes besprochen, aber so intensiv wie jetzt die Substitution war es für mich nie gewesen. Nie. Also man kann, also das ist für mich, bin da, wie soll ich sagen, mit Leib und Seele einfach in dieser Indikation drinne. Ja.
Ja, das merkt man. Man tut, also oder du tust ja eigentlich jeden Tag was Gutes oder siehst jeden Tag, wie man oder ihr und der Arzt zusammen helfen können, ne?
Ja, genau.
Schweißt euch das auch als Team zusammen? Also ihr seid ja ein kleines Außendienstteam in Deutschland. Wie ist da so euer euer Team Spirit, würde ich mal so sagen?
Ja, wir sind ja nur 7 Außendienstmitarbeiter. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Also mit den einen habe ich mehr Kontakt, mit den anderen weniger. Aber wir reden schon oft darüber, wenn man gerade mal telefoniert, wie soll ich sagen, also gut, wir sprechen jetzt weniger über die Indikation, aber einfach, wie schafft man das? Wie kommt man einfach rum? Was ist da gerade aktuell bei meiner Kollegin in Bayern zum Beispiel? Gerade das aktuelle Thema, was ist bei mir gerade das aktuelle Thema? Aber dass man jetzt so über die Substitution, über Patienten tauschen wir uns natürlich jetzt nicht aus. Also das macht man nicht, nein.
Ja, aber wahrscheinlich, was einem täglich so begegnet oder was.
Ja, ich glaube, das ist so dieses Typische. Man sitzt dann, ich sitze ja oft sehr lange auch im Auto, 2-3 Stunden und dann telefoniert man schon mal und dann einfach tauscht man sich aus. Mensch, wie machst denn du das? Wie machst denn du das mit der Apotheke? Wie machst du das mit dem Arzt? Da tauschen wir uns aus. Aber über Patienten tauschen wir uns eigentlich nicht aus. Über die Indikation jetzt. Machen wir nicht.
Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf meine letzte Frage, weil du sagst, das gibt dir irgendwie eine Sinnhaftigkeit, weil du das Gefühl hast, du kannst diesen Patienten da irgendwie auch mit helfen. Das kannst du ja in Diabetes auch.
Ja, schon. Also ja, ich habe auch drüber nachgedacht, warum ist das so? Aber ich bin da einfach viel, viel tiefer drinne in diesem Thema als beim Diabetes. Ich glaube einfach, weil oft, wenn man die Patienten sieht, das ist einfach, also zumindest sagen es mir auch die Ärzte oder die zum Beispiel die Sucht-MFA, dass viele Patienten einfach dankbar sind. Die sind dankbar, dass man sie annimmt und dass ihnen die Chance geboten wird, dass sie wieder einfach zurück ins normale Leben finden können. Und das ist, glaube ich, das, was man einfach auch spürt.
Okay.
Ich glaube, Diabetiker, die haben halt, da ist es halt nicht, die werden natürlich nicht so abgestempelt wie jetzt jemand, der Drogen nimmt. Weil wir leben ja natürlich in einer Gesellschaft, wo das nicht akzeptiert ist, der illegale Drogenkonsum. Und viele wollen einfach auch mit dem Patienten nichts zu tun haben. Und ich freue mich, wenn die dann einfach wieder zurückkommen und man doch helfen kann. Also ich glaube, das hat auch so ein bisschen was vom Sozialen zu ich glaube, da kommt meine soziale Ader raus, glaube ich, dabei. Ja.
Merkst du da ein verändertes Stimmungsbild auch von auch seitens der Patienten? Weil ich könnte mir vorstellen, das macht ja auch was mit denen, ne? Dass sie wissen, dass sie, ja, ich meine, diese Substitutionspraxen sind ja jetzt vielleicht auch nicht immer unbedingt direkt in der Fußgängerzone, ne? Also es ist ja dann doch alles auch schon etwas versteckter und das macht ja auch was vielleicht mit den Patienten oder ist es Quatsch?
Nee, also die sind nicht immer versteckt, die Substitutionspraxen. Mhm. Also ich habe die schon auch mitten in der Stadt. Also das habe ich auch. Ich kann es natürlich nicht sagen direkt vom Patienten her. Ja, mal sind sie gut drauf, mal sind sie schlecht drauf. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das sehe ich natürlich jetzt nicht.
Aber so das Stimmungsbild in der Praxis ist jetzt für dich nicht irgendwie ein anderes als in jeder anderen Facharztpraxis auch?
Oh, naja, also wollen wir es mal so sagen, also es gibt schon welche, gerade, dass die Patienten doch einer mal irgendwie sehr schlecht drauf ist, weil irgendwie was nicht funktioniert hat oder weil die Urinkontrolle oder weil sie wieder eine Urinkontrolle abgeben müssen und sie da keine Lust haben, das gibt schon mal, aber meistens ist es eigentlich auch recht ruhig in den Praxen. Mhm. Ja. Die kommen, nehmen ihr Substitut und dann gehen sie wieder und sind zufrieden.
Ja, spannend.
Dann hoffen wir mal, dass wir zumindest mit dem Podcast ein klein bisschen dazu beigetragen haben, einfach nochmal allen Menschen oder vor allen Dingen den Zuhörerinnen und Zuhörern auch die Augen zu öffnen, dass es wirklich auch jeden treffen kann und dass da ganz unterschiedliche Geschichten hinterstecken und dass man ja den Menschen auch eine Chance gibt.
Definitiv, das ist wirklich ganz, ganz wichtig und dass einfach die Patienten einfach nicht abgestempelt werden. Ja, dass man dann einfach, also mir ist einfach wichtig, dass man weiß, dass das kein Zeichen von Charakterschwäche ist, sondern einfach, dass es wirklich eine schwere chronische Erkrankung ist. Und dass man einfach, weil viele sagen halt, ja, dann soll er aufhören mit dem Heroin oder Entzug, das funktioniert leider nicht. Also das ist, das bringt oft keinen Erfolg. Aber wenn der Patient, der will, den Willen hat und regelmäßig sein Substitut nimmt und auch wieder arbeiten zum Beispiel geht, dann gibt es keinen Grund, irgendwie die Patienten abzustempeln. Im Gegenteil.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, danke, Katja. Ich habe es auch gerade gedacht.
Danke.
Danke, Katja, dass du so offen warst. Danke, dass du so viel auch erzählt hast.
Gerne.
Und alles Gute für dich natürlich und für deinen Weg.
Dankeschön.
Danke auch von mir.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, wenn ihr weitere spannende Folgen hören möchtet, dann folgt unserem Podcast und aktiviert die Glocke. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch auf unserer Internetseite www.careforce.de. Und vielleicht seid auch ihr bald ein Gesicht von People Behind Pharma.
Der Careforce Podcast.